Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Zu Gast ist heute bei mir Birte Schlinkmeier, die ihr sicherlich schon aus der ein oder anderen vorherigen Podcast-Folge kennt. Birte ist Breast Care Nurse und Pelvic Care Nurse an der Reha-Klinik Bad Oeksen. Aber ich spreche heute nicht nur mit Birte, denn hauptsächlich soll es um Kirsty gehen, die ihre ganz eigene Geschichte und ihre Erfahrungen mit uns teilen möchte. Herzlich willkommen, liebe Kirsty und liebe Birte.
Vielen Dank für die Einladung.
Herzlich willkommen, liebe Franziska und Kirsty, zu diesem Gespräch. Ich freue mich sehr.
Kirsty, es soll ja heute um dich gehen. Welche Diagnose hast du denn erhalten und wann war das?
Also ich habe im Mai 2019 die Diagnose Analrandkarzinom bekommen und ja.
Bevor man so eine Diagnose bekommt, ist es ja oft, dauert das ja oft einige Zeit, bis man überhaupt dahin kommt. Also vorher passieren ja sicherlich noch viele Dinge, weswegen du überhaupt so alarmiert bist, dass du den Arzt aufsuchst. Woran hast du denn erkannt, Kirsty, dass es an der Zeit ist, einen Arzt aufzusuchen?
Also grundsätzlich war es erstmal nur eine Routinekontrolle, da ich früher schon immer HPV-positiv war. Und bei dieser Kontrolle stellte sich heraus, dass da halt etwas Bösartiges ist. Angefangen hat es aber mit üblichen Symptomen, ne, dass das Wunddasein war, Blut im Stuhl und hämorrhoidenartig war es am Po. Und da ist man dann schon mit einem ganz schlechten Gewissen zum Arzt gegangen.
Wenn du sagst, das ist bei einer Routineuntersuchung festgestellt worden, ist das einfach im Zuge einer Vorsorgeuntersuchung beim Frauenarzt gewesen oder warst du da beim Proktologen oder wo warst du?
Nee, ich war bei der Dysplasie-Sprechstunde, wo ich halt schon seit Jahren bin und Routinekontrolle war denn halt da, genau.
Okay, wie alt bist du denn, Kirsty, wenn ich das fragen darf?
Also ich bin 31.
Ist das nicht noch relativ jung, um zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen? Birte, vielleicht kannst du was dazu sagen.
Mache ich gerne, zumal ich Kirstys Geschichte auch sehr, sehr gut kenne, weil ich die liebe Kirsty über einen extrem langen Zeitraum begleiten durfte und begleitet habe. Aber das erzähle ich gerne später noch ein bisschen näher. Also bei Kirsty ist es so, dass sie HPV-Viren oder HP-Viren positiv ist. Das heißt, Kirsty ist erkrankt gewesen oder vielleicht auch immer noch. Da bin ich mir gerade auch unsicher. So genau intensiv kenne ich die Geschichte nicht, aber in den sogenannten High-Risk-Viren. Und somit war sie mehr oder weniger gezwungen, das regelmäßig kontrollieren zu lassen, weil man weiß, dass diese HP-Viren, besonders die in der High-Risk-Variante, gerne Karzinome zum Beispiel am Gebärmutterhals machen, am Vaginalbereich, am Vulvabereich, aber eben auch im Analbereich. Und so ist Kirsty eben gewissenhaft und ist regelmäßig zur Früherkennung gegangen, zu ihrem Gynäkologen oder Gynäkologin. Und man muss noch dazu sagen, dass eine weitere Erkrankung bei Kirsty sicherlich dazu beigetragen hat, dass es bei ihr auch so ein bisschen schlimmer und vielleicht intensiver ausgefallen ist. Und sie deshalb auch so jung schon so eine aggressive Krebsform entwickelt hat im Analbereich. Ja.
Kirsty, hattest du denn da Schmerzen?
Nur wenn es geschwollen war.
Okay. Nachdem du dann dort in der Dysplasie-Sprechstunde warst, ging es dann relativ schnell, dass die Diagnose dann feststand oder hat das noch gedauert?
Also das hat tatsächlich sehr schnell alles funktioniert und ist auch sehr schnell in die Wege gegangen. Aber auch nur dadurch, dass ich den Arzt halt schon seit Jahren jetzt kenne. Ja, da hat man dann öfters mal angerufen und der war da sehr mitfühlend. Ja, und hat sich halt sehr dran gehangen.
Okay. Ich spreche ja hier im Podcast mit Frauen, die an Unterleibskrebs erkrankt sind. Mhm. Ich hatte aber noch nie Berührung mit jemandem, der ein Analkarzinom hatte. Kirsti, kannst du vielleicht das kurz erzählen, was das genau ist? Du hast gesagt, ein Analrandkarzinom. Mhm. Ich kann mir darunter jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel vorstellen. Heißt das, der Schließmuskel ist da betroffen oder wie?
Nee, das ist bei mir jetzt zum Beispiel, war es äußerlich. Das ist wirklich am Po-Loch. Mhm. Und das war dann so wie, ja, wie sagt man das am besten? Pickel? Mhm. Hämorrhoiden? Mhm. Ja, mit Hämorrhoiden kann man das so vergleichen. Das war denn so verhornte Haut. Ja, davon wurde halt die Biopsie genommen. Mhm. Genau, und da stellte sich dann halt heraus, dass das Krebs ist.
Wie ging das denn weiter, nachdem du dann die Diagnose erhalten hast? Wurde das operiert?
Nein, also operativ war das nicht möglich, weil es zu sehr am Schließmuskel saß. Mhm. Ich bin dann ins Krankenhaus gekommen, da wurde alles weitere besprochen und geeinigt hatten wir uns dann auf eine Radiochemotherapie. Und ja, das ging dann auch relativ rasch, muss ich sagen.
Also du hast die Chemotherapie bekommen und gleichzeitig auch die Strahlentherapie.
Genau, richtig.
Okay, wie war das?
Ja, wie war das? Anfangs, die erste Woche, war okay. Da hatte ich auch noch keine Probleme. Aber danach fing es dann an mit den Nebenwirkungen. Ich hatte eine sehr starke Blasenentzündung. Die Radiochemotherapie, die hat auch sehr stark angeschlagen. Es war schnell alles sehr wund, offen. Mhm. Ich habe eine Darm- und Enddarmentzündung entwickelt.
Ach Gott.
Ja, es war keine leichte Zeit.
Mhm. Bist du dann stationär im Krankenhaus gewesen oder war das einfach ambulant und bist danach wieder nach Hause gegangen?
Also die Chemotherapie haben sie stationär gemacht, weil ich ja die Herztransplantation habe und die Ärzte nicht wussten, wie ich die vertragen werde, beziehungsweise wie der Körper das annehmen wird.
Mhm. Wenn du sagst, du hast diese Radiochemotherapie bekommen, ich kenne das von Frauen, die Gebärmutterhalskrebs zum Beispiel haben, dass da so ein Kolben eingeführt wird. War das bei dir dann einfach nur äußerlich oder musste sowas dann in den After auch eingeführt werden?
Nee, gar nicht. Also ich hatte eine Picklein.
Was ist das?
Das ist wie ein Port.
Ah, okay.
Ne, das ist aber durch die Vene am Arm. Mhm. Und das wird dann zum Herzen direkt geführt. Also das ist ein bisschen herzschonender als ein Port, weil es sich nicht so schnell entzündet wie ein Port.
Mhm. Aber das ist dann, das kann dann nicht so lange drin bleiben, oder?
Doch.
Irgendwie hatte ich da mal sowas gehört.
Doch, das kann eigentlich so lange drinnen bleiben, wie man es halt benötigt.
Okay.
Mhm. Genau.
Also hast du sozusagen darüber die Chemotherapie bekommen?
Genau, richtig.
Und die Bestrahlung war äußerlich?
Genau, die Bestrahlung war äußerlich, in der Röhre dann halt.
Ja. Birte, was kann man denn machen, wenn jetzt bei so einer Bestrahlung die ganze Haut verbrannt ist, wund ist und ja, wie Kirsti sagte, Blasenentzündung und Darmentzündung und so weiter noch mit dazukommt? Das klingt ja gruselig.
Also vielleicht möchte ich dem noch zufügen, dass Kirsti selber sicherlich mehr betroffen genau. war und auch schneller starke und in ganz intensive Nebenwirkungen entwickelt hat, eben durch ihre weitere Erkrankung, durch die Herzerkrankung nimmt Kirsti ganz spezielle Medikamente ein. Somit war sie sicherlich, was die Nebenwirkung angeht, schlimmer betroffen. Nichtsdestotrotz, es kommt immer zu Nebenwirkungen. Ja, gerade dann, wenn bestrahlt wird und gleichzeitig die Chemotherapie läuft. Was man macht, ist zunächst einmal natürlich jeden Tag die Hautkontrollen, gute Wundversorgung. Ja, es ist ja der intimste Bereich, wo wir schon wieder im Intimbereich sind, liebe Franziska, ja, neben der Vulva, der Analbereich. Und das muss natürlich unter stetiger Kontrolle sein. Das muss gereinigt werden, ob es jetzt mittels der Ausduschung ist, zum Beispiel einfach mit Wasser oder mittels Sitzbädern, bis hin zu einer richtig guten Wundversorgung mit hochwertigen Verbandsmaterialien. Und das war der Moment damals, wo Kirsti sich in der Klinik, in der sie sich befand, unglaublich alleingelassen gefühlt hat. Sie war, ich darf das sagen, das habe ich ja vorher mit ihr besprochen, sie war in einem Stadium ihres Lebens, ich glaube, tiefer konnte man tatsächlich nicht fallen.
Ja.
Wie Kirsty irgendwann auf mich gestoßen ist, wir haben uns ja zuvor niemals gesehen, niemals getroffen, das weiß ich heute gar nicht mehr, aber es hat mich eine Nachricht erreicht via Social Media, ist ja heutzutage kein Problem, die war für mich eine der herzzerreißendsten Nachrichten, die ich jemals bekommen habe in meinem ganzen Berufsleben. Und mich erreichen viele Nachrichten. Und dann erinnere ich mich zurück, dass wir beide also täglich, ich weiß nicht, es waren manchmal Stunden, die vergangen sind, ja, mit Sprachnachrichten, mit Fotos, sie hat mir ihre Fotos geschickt täglich. Das heißt, den Intimbereich habe ich dann via Handy mir anschauen dürfen. Es war eine Vertrautheit, die zwischen uns beiden erstand. Ich kriege selbst bald die Tränen in den Augen. Eine ganz große Vertrautheit, die da entstanden ist. Ja, was soll ich sagen? Also ich habe Kirsty vorgefunden, die Haut in einem extrem desolaten Zustand, extremste Schwellung. Also was man an Problemen haben konnte, hat sie sicherlich gehabt. Und dann habe ich sie begleitet und bis heute tue ich das sogar immer noch. Und deine Frage war ja, um wieder so ein bisschen zurückzukommen, es gibt natürlich auch viele hochwertige Cremes, Salben, Verbandsmaterialien. Wichtig ist natürlich, man muss sie kennen und man muss sie dem Hautstadium oder dem Heilungsprozess anpassen. Heutzutage ist es aber so, dass in den guten und in den Top-Zentren, sage ich mal, oder in den Krankenhäusern, Wundexperten arbeiten. Wichtig ist natürlich, dass man die Patientin, in diesem Fall war es ja Kirsty, regelmäßig begutachtet und sie begleitet und eine gute Hygiene auch stattfindet. Gerade, ne, das ist, wir sprechen vom Analbereich, da ist Stuhlgang, da ist Urin, da sind Sekrete, die aus der Vulva kommen. Ich meine, die Frau hat auch mal ihre Regelblutung. Und da gibt es eben eine ganze Menge. Wichtig ist eben nur, dass man es dem Stadium anpasst und mit gut ausgebildetem Personal arbeitet.
Aber da stellt sich mir jetzt gleich die Frage, wenn Kirsty im Krankenhaus war und vor allem ja auch stationär dort aufgenommen war, gab es denn da niemanden, der sich damit auskennt? Also wie kann es denn sein, dass die Patientin in so einem Fall dort sich alleingelassen fühlt?
Kirsty, möchtest du das beantworten?
Ja, und zwar, ich habe den Verdacht, dass das so war, dass sich viele nicht an mich rangetraut haben aufgrund der Vorgeschichte mit der Herztransplantation. Da sind ja auch viele Dinge zu beachten und ich denke mal, dass man sich daher vielleicht nicht so getraut hat.
Aber Kirsty, du wirst doch mit diesen ganzen Nebenwirkungen, die du aufgezählt hast, doch auch enorme Schmerzen gehabt haben. Hast du das denn kommuniziert?
Ja, mehrmals. Die haben denn das Morphium höher gesetzt und letztendlich habe ich mir denn irgendwie selbst geholfen, aber halt mit Birte an meiner Seite.
Wie bist du denn darauf gekommen, Birte anzuschreiben? Hast du selbst im Krankenhaus gegoogelt und geguckt, wer der Spezialist für diese Art von Wundversorgung ist oder wie bist du darauf gekommen?
Genau, also es ist ja so, dass ich war wirklich in der Zeit sehr verzweifelt. Also wirklich, ich war wirklich am Ende meiner Kräfte, bin ich ganz ehrlich. Und ich war dann halt viel im Internet. Und ich habe eine kleine Tochter, einen Mann. Und die wollen natürlich die Mama und die Frau auch ganz da haben und nicht nur halb. Und dann habe ich gegoogelt. Ich habe mich in Instagram gesetzt, bei Facebook reingesetzt, habe dann halt immer Karzinom eingegeben. Und dann irgendwann kam ich an Birte. Und ich habe ihr die Geschichte geschrieben und sie war die Einzige, die gesagt hat, komm, ich helfe dir, ich tue, was ich kann, ich informiere mich auch gerne, ich bin für dich da.
So schön wie das ist, dass Birte da sofort dabei ist, so erschreckend finde ich aber tatsächlich, dass dir in dem Fall im Krankenhaus nicht geholfen wurde. Also, und das ist ja auch etwas, was ich schon tatsächlich häufiger gehört habe, dass die Frauen in den Krankenhäusern da doch irgendwie allein gelassen werden.
Ja.
Ja, das ja, aber die haben ja auch sehr viele Patienten, ne? Also man ist ja nicht die einzigste Patientin. Ja, wie gesagt, ich glaube, die waren halt auch mit der Situation selbst etwas überfordert. So hatte ich den Eindruck, ne?
Ich würde bei Kirsty gerne noch was zufügen. Also den Eindruck hatte ich auch, denn es war ja wirklich eine 1-zu-1-Betreuung über einen ganz, ganz langen Zeitraum zwischen ihr und mir. Man muss ja dazu sagen, dass etwa nur 1-2% aller Darmkrebs Krebserkrankungen ein Analkarzinom sind. Analkarzinome sind ja ausgesprochen selten, ja. So, und jetzt liegt da ein 29-jähriges, Kirsti, verzeih mir, du bist kein Mädchen mehr, eine 29-jährige junge Frau, ja, die ein Karzinom an einer so intimen Stelle hat. Da ist das Pflegepersonal hin und wieder dann auch mal mit überfordert, weil sie es so in der Form sehr selten haben und auch nicht gut geschult sind in diesem Bereich. Ich weiß aber aus sicherer Quelle, dass Kirsti eigentlich in einem Haus war, das sogar dafür wirbt, diese Erkrankung therapieren zu können und behandeln zu können. Das bedeutet für mich, das Personal muss entsprechend geschult sein. Ich erinnere mich an Schilderungen von ihr unter größten Tränen und größter Verzweiflung, wenn die Visiten stattgefunden haben oder sie wirklich extrem starke Schmerzen hatte, nicht wusste, wie sie sich im Intimbereich hygienetechnisch versorgen darf. Ich habe ihr dann die Tipps gegeben, dann haben ihre Angehörigen ihr diese Dinge mitgebracht ins Krankenhaus. Es war also, wie ich fand, ein sehr desolater Zustand. Und das darf so nicht sein. Wenn ich ein Krankenhaus bin, ein Zentrum bin, wie auch immer, was da stattgefunden hat, aber dann müssen auch die Patientinnen adäquat versorgt werden. Ja, Pflegenotstand hin oder her, aber was ich da damals 1:1 miterlebt, war drauf und dran und wollte dahin fahren, aber es sind von mir auch fast 2 Stunden Entfernung. Ne? Also hat nicht viel gefehlt, dann hätte ich sie tatsächlich stationär damals besucht. Das wollte ich dem Ganzen nochmal zufügen und ja. Darum ist es mir immer so wichtig, wenn man gerade seltene Erkrankungen hat, eben Zentren aufzusuchen, sich vielleicht vorab zu informieren, wie ist das tatsächlich, wie oft therapiert ihr diese Erkrankungen? Und ja, es gibt ja Kliniken, die da eben drauf spezialisiert sind.
Kirsti, wäre das denn möglich gewesen? Also nachdem du die Diagnose erhalten hast, hättest du dann noch Zeit gehabt, dich zu informieren und zu schauen, in welches Krankenhaus du gehst? Oder war das eher so, dass die Ärzte schon den Eindruck vermittelt haben, dass es jetzt schnell gehen muss?
Ich hatte eigentlich die Diagnose aus einem anderen Krankenhaus erhalten, wollte damals auch da die ganze Radiochemotherapie machen, aber die Entfernung war einfach zu extrem. Und dann hatte ich mich halt kurzfristig dazu entschlossen, das heimatnah zu machen. Genau.
Naja, gerade auch wenn du ja einen Mann und eine kleine Tochter hast, ne? Wie alt war deine Tochter zu der Zeit?
Sie war 3.
Ja. Kirsti, nachdem du diese Radiochemotherapie dann hinter dir hattest, wie ging das weiter? Ging es dann relativ schnell, dass deine Wunden verheilt sind oder folgte dann noch eine weitere Therapie?
Nein, also mit der Therapie war es dann vorbei. Ich habe auch frühzeitig die Bestrahlung abgebrochen und die 2. Chemositzung habe ich auch abgebrochen, aufgrund der ganzen Nebenwirkungen. Ja, ich kannte mich halt vorher schon so ein bisschen aus mit dem Intimbereich, wie man das so ein bisschen handhabt. Und es ist eigentlich relativ rasch dann auch abgeheilt, die Wunden. Die Entzündung allerdings blieb noch recht lange.
Wenn du sagst, du hast die Chemotherapie und die Bestrahlung abgebrochen, ist das dann trotzdem ein Behandlungserfolg gewesen oder gab es da noch Unsicherheiten, ob das jetzt wirklich tatsächlich ausgereicht hat?
Also die Ärzte hatten hinterher dann zu mir gesagt, dass das okay so ist, weil ich habe eigentlich 98% der Therapie gemacht. Das waren die letzten 2 oder 3 Bestrahlungstermine, die ich abgesagt hatte. Und die letzte Chemotherapie, das wäre die 5-FU-Pumpe gewesen. Und daher sagten sie, das ist okay so.
Du bist dann nach dieser Therapie, also nachdem das alles durch war, bist du wieder nach Hause gegangen oder bist du dann zur Anschlussheilbehandlung gefahren oder wie war das?
Nein, also ich bin dann tatsächlich nach Hause gegangen und dann habe ich mich selber so ein bisschen aufgepäppelt in der Zeit.
Hast du denn in der ganzen Zeit psychologische Betreuung in Anspruch genommen oder ja, psychologische Hilfe?
Nein, also ich habe das dann mit Freunden gemacht oder halt auch sehr viel mit Birte gesprochen, mit meinem Mann gesprochen und das hat mir eigentlich geholfen, das tat mir gut, ja.
Hast du mit deiner Tochter darüber gesprochen, über deine Erkrankung?
Ja, ich habe sie auch, bevor das alles anfing mit der Radiochemotherapie, haben wir uns ein Buch besorgt, haben wir ganz viel gelesen, wir haben auch ganz viel darüber gesprochen, weil sie mich etwas gefragt hat. Genau, das Buch hat auch sehr geholfen, finde ich.
Also du hast das offen kommuniziert, ne?
Ja, definitiv. Das ist sehr wichtig bei so einer Erkrankung.
Jetzt ist das ja, denke ich, alles bei dir wieder abgeheilt, oder?
Ja, Gott sei Dank, ja.
Gibt es jetzt irgendwas, was du anders machen musst als vorher, also nach so einer Darmentzündung und so weiter? Also gibt es irgendwelche Dinge, die du jetzt beachten musst, die jetzt einfach nicht mehr so funktionieren wie vor deiner Erkrankung?
Nein, also toi, 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 ich habe sehr viel Glück gehabt. Sobald die Entzündung abgeheilt war, konnte ich auch wieder ganz normal essen und trinken, ne, was vorher halt leider nicht so möglich war. Also aktuell muss ich nichts beachten oder so.
Du hast ja gesagt, du wurdest nicht operiert.
Genau.
Diese Hautveränderungen, die sind jetzt komplett weg? Also es ist jetzt alles ja wieder geheilt?
Jein. Es ist schon so, dass die Haut ab und an mal wund wird. Die ist halt natürlich auch sehr dünn jetzt durch die ganze Therapie. Ja, die ist halt schneller reizbar, kann man glaube ich sagen.
Und ist es so, dass aber dein Schließmuskel und so weiter noch ganz normal funktioniert oder hat er auch Schaden davon getragen?
Nein, Gott sei Dank. Ich hatte Glück. Es ist Gott sei Dank alles heile geblieben und es funktioniert Gott sei Dank alles wieder so wie vorher.
Das heißt, du hast ja in der Zeit auch wahrscheinlich gelernt, auf die kleinen Zeichen zu achten und dann gleich dagegen zu steuern, wenn Birte auch sagt, dass es da spezielle Cremes und Salben und so weiter gibt, ne?
Ja, genau.
Liebe Birte, ich wusste gar nicht, dass ein Auslöser für ein Analkarzinom auch eine HPV-Infektion ist. Wie hängt das denn zusammen? Kannst du das vielleicht noch mal kurz erläutern?
Ja, mache ich gerne. Und ich würde auch noch das gerne noch so ein bisschen zu Kirstys Geschichte was dazufügen, weil ich habe ja schon einige Frauen betreut mit dieser Erkrankung und bei jeder Frau verläuft es ja auch ein bisschen anders. Also die Hauptursachen von einem Analkarzinom sind tatsächlich von chronischen Infektionen über diverse Geschlechtserkrankungen, sowas bei Kirsty ja nun nicht, aber halt sehr, sehr häufig auch der HP-Virus, also die humanen Papillomviren. Die gibt es eben in ganz, ganz vielen verschiedenen Varianten. Und zum Beispiel die High-Risk-Viren sind 16, 18, 31 und 33. So werden die bezeichnet. Und wenn man durch eine gynäkologische Untersuchung festgestellt hat, ja, dass man diese Viren in sich trägt, was leider gar nicht selten der Fall ist, dann können die eine Zellveränderung auslösen. Dort, wo sie praktisch sitzen. Ja. Es gibt auch HP-Viren, die sind nicht ganz so bösartig, können aber auch Zellveränderungen machen. Und darum möchte ich an dieser Stelle meine Chance nutzen und wirklich nochmal darauf hinweisen, lasst eure Kinder, eure Mädchen, eure Jungs bitte impfen. Ich gehe jetzt nicht ins Detail und schule hier nicht über den HP-Virus. Das wäre nochmal ein eigener Podcast für sich. Aber das kann man alles sehr, sehr gut im Internet nachlesen und die Ärzte informieren hier auch. Wichtig ist, die komplette Durchimpfung durchführen zu lassen. Das ist zumindest ein sehr, sehr großer Schutz schon mal. Dann wäre immer wichtig auch zu wissen, eine Aufklärung, Kondombenutzung, eine gewisse Sexualhygiene, vielleicht auch gerade da nochmal so ein bisschen drauf hinweisen. Ein großer Faktor, der ein Analkarzinom dann zusätzlich begünstigt, ist zum Beispiel auch das Rauchen, ne? Ernährungsfaktoren. Und ich wiederhole mich bei Kirsty, es ist die Grunderkrankung dann eben auch nochmal, die sie ja schon seit Kindheit auch hat.
Also diese Herzerkrankung oder was?
Genau. Kirsty nimmt bereits seit sie Kind ist Immunsuppressiva. Das bedeutet, man unterdrückt Kirstys eigenes Immunsystem durch Medikamente, damit ihr Körper, jetzt ganz einfach ausgedrückt, nicht das Herz abstößt, das sie ja bekommen hat, als sie ein Kind war. Und wenn das eigene Immunsystem grundsätzlich unterdrückt wird durch Medikamente, haben natürlich Viren, Bakterien, krankheitserregende Dinge viel mehr Möglichkeiten anzugreifen.
Ja,
ne?
Ja klar.
So ist das leider. Was ich noch dazufügen wollte zu der Ausführung von Kirsty selbst ist, man muss bedenken, wenn eine Bestrahlung im Unterleib stattgefunden hat, wie jetzt bei Kirsty auch, dann wird nicht nur punktuell die Region bestrahlt, sondern eben das gesamte Gewebe drumherum. Ja, es wird letztendlich unsagbar viel G und ja. beschädigt. So auch zum Beispiel der Eingang der Vagina, also der gesamte Vulva-Bereich, Harnröhrenbereich. Es kommt zu massivsten und größten Schwellungen. Also es sieht dann wirklich aus wie extremste Verbrennung zum Teil. Und die haben halt auch ihre Folgen. Und das nicht nur 2-3 Wochen lang, sondern teilweise auch sehr, sehr lange. Und hier wird leider oft vergessen, die Frauen auch vaginal anschließend zu untersuchen, im Hinblick auf die starke Schädigung der Schleimhaut der Vagina. Mhm. Und auch hier war es dann so der Fall, dass ja Kirsty und ich 1:1 zusammengearbeitet haben und ich ihr dann tatsächlich meine Lieblingsempfehlung, meine Lieblingsprodukte per Post zugeschickt habe. So war das. Und die hat sie dann auch wirklich ganz liebevoll und artig angewendet und war da sehr, sehr dankbar. Aber auch an der Stelle ist es nicht so gewesen, wie ich mir das gewünscht hätte von den nachbehandelnden Ärzten. Ja, Kirsty sagt ja eben auf deine Frage hin, warst du dann in der Reha? Nein, war sie nicht. Ich habe natürlich extrem gedrängelt, sie soll hier hinkommen, zumal wir hier in der Klinik Bad Oeksen ja auch Mütter mit Kindern betreuen, Väter mit Kindern, also wo Mama, Papa krank war oder ist und die Kinder werden hier mitbetreut, aber da möchte ich nicht drauf eingehen, Kirsty hat da ihre persönliche Entscheidung getroffen und das hatte ja auch einen Grund, also es soll jetzt kein Vorwurf an der Stelle sein, aber eine Reha, so wie wir sie hier haben, wir haben uns als aufs Analkarzinom spezialisiert in der Beratung, auch wenn wir nicht häufig Patienten haben mit dieser Erkrankung, aber das hätte ihr sicherlich sehr, sehr gut getan, zumal auch die psychologische Betreuung ihr wirklich sehr gut getan hätte. Aber es waren ihre persönlichen Entscheidungen und da brauchen wir auch nicht drauf eingehen. Nur ich wollte noch mal auf die Wichtigkeit hinweisen, ne? Weil auch eine Selbsthilfegruppe zum Beispiel, googelt mal bitte Selbsthilfegruppe Analkarzinom. Da gibt es so ein paar Kliniken, ja, die weisen darauf hin, dass man daran teilnehmen soll, aber ich habe bislang keine gefunden, die wirklich sehr aktiv ist, die offen auftritt, die man leicht finden kann. Aber inzwischen haben Kirsty und ich uns zusammengetan, zusammen mit, ich glaube, wie viel sind mittlerweile drin in der Gruppe, Kirsty?
Ich meine 3.
3. Das klingt jetzt erstmal wenig, aber Kirsty hat dann gemeinsam mit mir und einer weiteren Betroffenen zumindest erstmal eine sehr geheime Facebook-Gruppe gegründet, wo man sich ja ein bisschen austauschen kann. Da ist noch nicht viel Leben drin, aber immerhin kann man mal andere Betroffene finden. Ansonsten gibt es nach meiner Meinung und meiner Kenntnis da gar nichts, wo man irgendwo Austausch finden kann, wo man ja Tipps und Ratschläge bekommt. Denn es sind leider nicht die Ärzte oder Ärztinnen, die einem diese Tipps geben.
Ja,
das ist so.
Kirsty, hast du denn in der Zeit, wo du so schlimm erkrankt warst, das Bedürfnis gehabt, dich mit anderen Betroffenen auszutauschen?
Jein. Also mal mehr, mal weniger. Die Birte hat mir dann eine andere Betroffene vorgestellt. Wir haben dann auch ein bisschen hin und her geschrieben. Aber so dieses Bedürfnis, weil es ist ja schon eine sehr intime Zone. Ja, das gibt man ja jetzt nicht so gerne preis.
Ja, klar. Na, ich dachte immer, dass man vielleicht, wenn man mit anderen Betroffenen spricht, ja doch auf einer anderen Ebene kommuniziert als mit gesunden Menschen. Und dass man ja auch sich untereinander austauschen kann, was bei der einen geholfen hat und was vielleicht bei der anderen geholfen hat. Dass man da auch einfach, dass der Erfahrungsschatz einfach größer ist, ne, wenn man sich zusammentut.
Ja, das Problem ist aber, dass jeder eine andere Vorerkrankung hat. Also der Körper ist halt total unterschiedlich, ne? Jeder Körper ist anders. Und durch diese Vorerkrankung, die ich ja ohnehin schon habe, ist es nicht so einfach, das zu machen, was die anderen vielleicht gemacht haben, was denen geholfen hat. Ja, da musste man dann einfach schon ein bisschen mehr an sich selber ausprobieren, ne? Was einem da gut tut.
Ja. Aber du hast ja jetzt trotz allem, wie Birte gerade erzählt hast, ja eine Selbsthilfegruppe gegründet. Und wenn ihr da zu dritt seid, sprecht ihr denn darüber, was ja, was damals in Anführungszeichen passiert ist? Oder ist es eher so, dass ihr euch jetzt darüber austauscht, wie euer Leben jetzt weitergeht und dass ihr euch vielleicht irgendwie auch schreibt, Mensch, bei mir ziepst es gerade wieder ein bisschen und ihr euch dann gegenseitig beruhigt?
Dadurch, dass da ja jetzt noch nicht so viel los ist, hören wir uns halt gerne die Geschichten der anderen an, die jetzt zum Beispiel neu reinkommen. Ne? Dann gucken wir, ob wir da vielleicht ein bisschen helfen können, ein bisschen Tipps geben kann, was denen vielleicht helfen kann. Aber so aktuell reden wir da jetzt nicht so drüber. Das machen wir dann so privat unter uns.
Wenn jetzt Frauen oder sind da auch Männer in der Gruppe oder ist das nur für Frauen?
Nee, da können auch gerne Männer hinkommen, aber aktuell sind da mehr Frauen drin.
Also man muss da an dieser Stelle ja auch immer aufpassen. Facebook ist natürlich nicht safe, safe, safe. Ja, aber Kirsty macht das ja vorrangig und ist da schon vorsichtig. Und die, die rein möchten, müssen sich zumindest kurz vorstellen.
Genau.
Und dann muss man halt schauen, aber ein bisschen aufpassen muss man letztendlich schon.
Wie kann man denn dieser Gruppe beitreten? Also wenn jetzt vielleicht die ein oder andere Hörerin oder der ein oder andere Hörer eine solche Diagnose erhalten hat, wie kann er denn Kontakt zu euch aufnehmen, um einfach auch sich austauschen zu können?
Da gibt er bei Facebook in der Suche Analrandkarzinom und die Nebenwirkungen ein. Mhm. Und dann findet er uns.
Okay.
Ne, da ist die Birte drin, die sehr viel Erfahrung hat und auch eine andere Freundin, die ist seit Jahren in der Onkologie beschäftigt, in der Psychosomatik und die unterstützt dann auch gerne.
Mhm. Birte, ich habe noch mal eine Frage zu der Wundversorgung. Da hattest du ja vorhin gesagt, es gibt Cremes und Salben und so weiter und es gibt auch Verbandsmaterialien. Mhm. Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, wie ein Verband an einer Stelle, die ja doch meistens ein bisschen feucht ist, das halten soll.
Ich hole mal noch so ein ganz bisschen aus, Franziska. Das ist eine Stelle, die ja täglich und immer beansprucht wird, alleine dadurch, dass man Stuhlgang hat, was ja nun ein ganz normaler Vorgang ist. Wenn man sich jetzt vorstellt, die Kirsty ist ja nun nicht operiert worden, aber häufig werden Analkarzinome ja auch operiert. Das heißt, da hat man einen Schnitt. Dann kann es allerdings sein, dass man für die bessere Abheilung einen sogenannten Annus Preter vorher legt oder auch Darmstoma genannt, ein Stoma-Beutel, der letztendlich durch einen künstlichen Darmausgang an den Bauch angelegt wird. Und der Betroffene muss dann während dieses Zeitraums, des Abheilungszeitraums, eben den Stuhl über die Bauchdecke entleeren. Das ist das Darmstoma. Das alles ist ja Kirsty erspart geblieben. Nichtsdestotrotz hat die Bestrahlung einen wirklich extrem großen Hautschaden damals bei ihr angerichtet. Und mit wirklichen Verbandsmaterialien, so wie du sie jetzt kennst, Franziska, kann man da nur sehr bedingt arbeiten. Man kann mal ein bisschen Kompressen in die Leisten einlegen. Nach dem Urinieren, was ja nun auch dort unten passiert im Intimbereich, zum Beispiel vorsichtig trockentupfen, so ein bisschen sanft desinfizieren. Es geht nicht mit alkoholischen Dingen. Also alles, was letztendlich wundheilungsfördernd wirkt, aber auch vielleicht leicht desinfizierend. Da gibt es sehr, sehr hochwertige Materialien, die man als Wundexperte, Expertin kennen sollte, die man dann eben auch auflegen kann. Also ich liebe persönlich, wenn es der Hautzustand zulässt, zum Beispiel im Teambereich, ein Spray, das nennt sich Mother Love Spray. Das ist ein Regenerierungsspray und ich kenne es von einer Betroffenen, die war beruflich Hebamme. Das ist natürlich immer der Idealfall, wenn Fachkräfte selbst erkranken, also für das Wissen einfach, ne? Dann gibt es sehr viele Cremes, das sind sogenannte Wund- und Heilsalben. Ich selber liebe da die Creme von La Roche-Posay, das ist die Zikaplast-Creme. Warum? Weil sie nicht so fettig ist, weil sie durch ihren Zink- und Panthenolanteil und noch andere Wirkstoffe sehr wundheilungsfördernd wirkt, nur dünn aufgetragen wird, den Juckreiz nimmt und eben ja regenerierend wirkt. Und die Kombi zum Beispiel am Anfang einzusetzen, vorausgesetzt, es sind keine offenen Wunden da, ja. Hilft und lindert erstmal schon. Mhm. Was ich nicht mehr so gerne mag heutzutage, sind sehr, sehr langwierige Sitzbäder. Die hat man früher unsagbar gerne gemacht. Zum Beispiel ein Tanolakt. dann aber festgestellt, dass das auch halt sehr aufweicht, ne, durch das Wasser. Kurze Sitzbäder, viel lieber sind mir Intimspülungen. Da gibt es die sogenannten Happy-Po-Duschen oder auch Intim-Dusche genannt. Also kann man mittlerweile auch schon in den Drogeriemärkten kaufen. Und zum Beispiel sich dort einen Ringelblumentee ansetzen, natürlich abkühlen lassen. Das ist, glaube ich, versteht sich von selbst. Und damit anschließend, wenn man zum Beispiel Wasser gelassen hat oder Stuhlgang hatte, diesen Bereich vorsichtig ausduschen. Das sind so Tipps, man muss sich vorsichtig da eben ranarbeiten. Wenn Kirsty bei mir hier gewesen wäre in diesem Zustand, hätte ich natürlich jeden Tag eine Wundkontrolle gemacht und meine Tipps dementsprechend angepasst. Aber wir beide haben das zum Glück so auch ganz gut hinbekommen. Ja, das ist so diese Sache. Und dann gehen wir eben weiter und tiefer rein, sprich auch in den Scheidenbereich. Und da gibt es die Zäpfchen, die nennen sich Vulnifan. Die sind von der Firma Dr. Pfleger, haben als Hauptinhaltsstoffe Hyaluronsäure, Aloe Vera, Ringelblume, Teebaumöl und Tigergras. Und das sind ja sowieso meine Favorite-Zäpfchen rund um den Vaginalbereich, wenn es um Pflege und Regeneration geht, auch bei Scheidentrockenheit. Wirklich ein Top-Tipp. Und vielleicht erwähne ich es kurz an dieser Stelle, das habe ich in den anderen Podcast-Folgen auch gemacht. Ich und auch Franziska bekommen an dieser Stelle kein Geld dafür, dass wir Produkte nennen. Das sind meine Lieblingsprodukte aus meiner 16-jährigen Berufserfahrung.
Ja. Kirsty, du hast jetzt deine Therapie hinter dir. Hast du denn in deinem Leben jetzt etwas verändert? Hast du deine Prioritäten neu sortiert? Mhm. Machst du irgendetwas anders als vorher?
Ja, also tatsächlich. Also ich schätze Kleinigkeiten so viel mehr oder Zeit mit den Menschen zu verbringen, die ich liebe, die mir am Herzen liegen. Ich genieße jeden Augenblick. Ne, wir machen viele Spaziergänge. Mir ist es halt sehr wichtig, viel, viel Zeit zu verbringen. Ne, also wir lassen uns eigentlich immer was Neues einfallen, selbst wenn es nur ein Spaziergang bis zum Wald ist mit den Hunden. Und ich genieße das dann einfach, ne? Diese Zeit mit den Menschen, die ich liebe.
Das heißt, du lebst mehr im Augenblick und hältst dich nicht so viel an Dingen auf, die du wahrscheinlich sowieso nicht ändern kannst, ne? Also viele negative Dinge, auf die wir sonst im Alltag.
Ja, schön. Genau, man versucht die halt zu vergessen, sage ich jetzt mal. Und dann halt weiterzuleben, ne? Weil es gibt schlimmere Sachen.
Wobei ich finde, das, was du erlebt hast, ist schon wirklich, wirklich schlimm und gerade Menschen, die gesund sind und sowas hören, also und ja, da spreche ich auch von mir, ich wüsste gar nicht, wie viel Schlimmeres es geben könnte, als so eine krasse Diagnose zu erhalten, wie du sie hattest und dann so eine Zeit zu durchleben. Von daher finde ich das total bewundernswert, dass es ja eigentlich mit allen Frauen, mit denen ich im Podcast spreche, die eine wirklich schlimme Zeit in ihrem Leben durchmachen mussten, die dem Ganzen aber trotzdem irgendwie, doch mit so einer gewissen Gelassenheit gegenübertreten und sich auf die guten Dinge im Leben fokussieren können. Ich finde, das ist absolut bewundernswert.
Ja, bei mir darf man ja nicht vergessen, dass ich halt damit groß geworden bin. Ne? Also ich bin man ist halt nicht weit entfernt vom Leben und Tod. Ne? Also durch die Herztransplantation ist es halt so, dass halt immer irgendwas sein kann. Es ist halt immer ein Fremdkörper in deinem Körper. Und da kann immer etwas sein. Und du bist damit groß geworden. Das mit dem Krebs, das war jetzt ja das i-Tüpfelchen zu dem ganzen Rest. Was einen aber nochmal mehr signalisiert hat, es ist sehr nah, es kann schnell vorbei sein.
Ja. Liebe Kirsty, gibt es noch etwas, was du vielleicht der ein oder anderen Hörerin oder dem ein oder anderen Hörer mit auf den Weg geben möchtest?
Man sollte immer versuchen, so positiv wie möglich zu sein und sich an Kleinigkeiten festzuhalten und die zu schätzen.
Ja.
Also niemals den Kopf irgendwie in den Sand zu stecken.
Ja. Liebe Birte, möchtest du noch etwas ergänzen? Haben wir noch was vergessen zu erwähnen, was jetzt in direktem Zusammenhang mit diesem Thema Analkarzinom steht?
Franziska, du kennst mich ja schon. Es wäre ja schon fast ein Wunder, wenn ich mal nichts mehr zu sagen hätte. Ja, möchte ich gerne. Ich gehe natürlich immer gern ein bisschen in diesen fachlichen Bereich noch rein. Und Zum einen, sucht euch Spezialisten, egal um welche Erkrankung es geht. Das Netz wirft da schon eine Menge raus, wenn man mal ein bisschen recherchiert. Das ist sicherlich vorrangig. Das nächste wäre, seid achtsam mit euch und eurem Körper. Ihr müsst nicht nur täglich eure Haut inspizieren, Gesicht, Hände, Arme, Bauch, Beine. Auch der Vulva- und Analbereich darf gerne dazugehören. Gut, da hält man nicht jeden Tag den Spiegel zwischen, das gebe ich zu. Aber wenn euch etwas komisch vorkommt, dann gerne mal schauen und tatsächlich auch mal in Erwägung ziehen, dass es etwas Bösartiges sein kann und es also dementsprechend abklären lassen. Gerade dann, wenn man zum Beispiel an bestimmten Vorerkrankungen leidet, was einfach Risikofaktoren sind. In diesem Fall ist es ja der HP-Virus oder beim Vulvakarzinom Lichensklerosis. Da muss man einfach achtsamer sein. Ja, das nächste ist, traut euch bitte über eure Erkrankungen zu sprechen. Ich bin seit Jahren jetzt diesem Vulvakarzinom ja so nahe und begleite unsagbar viele Frauen bei dieser seltenen Erkrankung, darf ich jetzt sagen, wirklich viele Frauen, denen ich Mut gemacht habe, wirklich an die Öffentlichkeit zu gehen, Selbsthilfegruppen zu gründen, weil es ist kein Grund dafür da, über den Anal- oder Vaginalbereich nicht sprechen zu dürfen. Das Gleiche gilt übrigens auch für Männer, Hodenkrebs, Peniskarzinome. Die reden auch nicht drüber. Eben aus einem großen Schamgefühl heraus, was kann der andere jetzt denken, warum ich das ausgerechnet habe? Ja, und da sind ja die wildesten Gedanken, wie soll man sagen, im Umlauf, genau. Sucht euch Spezialisten, gerne dürft ihr euch an mich wenden. Ich bin immer bemüht zu helfen, solange es mein Zeitfenster zulässt. Das ist manchmal schon ein bisschen an der Grenze, aber ich bemühe mich zumindest und ja, ich freue mich ganz, ganz doll, liebe Franziska, dass du diesen Erkrankungen hier eine Stimme gibst oder mehrere Stimmen gibst, weil ich weiß, dass, und das weiß ich auch nach den, von den Rückmeldungen her, da ganz, ganz viele positive Rückmeldungen gekommen sind, ja.
Vielen lieben Dank. Liebe Kirsti, liebe Birte, ich danke euch von Herzen für das Gespräch. Das war sehr informativ und Kirsti, ich wünsche dir alles, alles Gute und Birte, mach gerne weiter so.
Vielen lieben Dank.
Ich bin dran.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziskagünterfotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und dem Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziskagünterfotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.